Evangelium zum Sonntag des Guten Hirten im Jahr 2020 aus dem 10. Kapitel nach Johannes. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Amen. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Liebe Hörergemeinde, was kann uns eine Zeit wie diese sagen? Ich bin überzeugt, nicht mehr und nicht weniger als jede Zeit sagen kann. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. In jüdisch-christlicher Tradition beten wir deshalb mit dem 90. Psalm: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Diese Klugheit ist offensichtlich angesagt. Seit Ostern aber steht über dieser Zeit und jeder Zeit auch das andere, das Entscheidende, das völlig so noch nie gehörte, das Einmalige, das es vorher in dieser Welt nicht gab und seither so auch nicht mehr gegeben hat. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dieses gilt jeden Tag und jede Nacht. Er lebt. Und seither gilt auch den Menschen unserer Zeit seine Zusage, unverbrüchlich, uneingeschränkt, sein Wort. Ich lebe und ihr sollt auch leben, spricht er. Wie sollen wir in dieser Zeit leben? Eine Antwort geben uns die Schlusszeilen des Hebräerbriefs für diesen Sonntag des guten Hirten vorgegeben. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mit diesen Worten schließt der Hebräerbrief. Unsere Briefe schließen sehr anders. Mit herzlichen Grüßen schreiben wir an gute Freunde, liebe Grüße gehen eher an Verwandte, freundliche Grüße können am Schluss von Behördenpost stehen, Glück und Segenswünsche verschicken wir zu besonderen Anlässen. Bleib gesund, das gehört sicherlich zu den mit Abstand häufigsten Abschiedsworten in dieser Zeit bei fast jeder Gelegenheit. Und was damit gemeint ist, können sich die Empfänger sehr gut schon selber denken. Mich trifft regelmäßig ziemlich hilflos, wenn mir gesagt wird: Ich wünsche dir was. Ja, was denn? Mache ich mir Gedanken. Hals- und Beinbruch etwa? Dahinter verbirgt sich das Hebräische Chas Vechulet. Es bedeutet so viel wie Glückwunsch und Erfolg. Hals- und Beinbruch. Das ist von unkundigen Ohren aus diesen hebräischen Worten herausgehört worden. Wünsche, wie groß und gut sie gemeint sind, sind das eine. Ihre Erfüllung ist etwas ganz anderes. Besonders schön ist es, wenn wir Wünsche nicht nur aussprechen oder niederschreiben, sondern wenn wir uns auch um ihre Erfüllung bemühen. Eine Frage an dieser Stelle: Was macht eigentlich Gott aus unseren Wünschen? Ich meine nicht überflüssige, die wir uns ohne Not auch schenken können, sondern die aus der Not geborenen. Macht sich Gott Mühe damit? Kümmert sich Gott darum, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen? Tut Gott etwas, wenn wir tief in der Klemme stecken, wenn wir uns bedroht und in die Enge getrieben fühlen, der Boden unter uns wankt, das Lebensboot plötzlich ein Leck hat, wenn der letzte Euro weg ist, bevor die letzte Rechnung bezahlt werden konnte, wenn das Sicherheitsseil reißt, wenn die letzte Hoffnung mit dem letzten Zug davonfährt, macht Gott noch etwas? Was tut er dann? Macht er sich überhaupt etwas daraus? Was wir unter Umständen tun, weiß ich. Wir kauen an unsere Nägeln wie das Eichhörnchen an der Nuss. Wir hasten hin und her und fangen an zu rennen wie der Hamster im Ring. Wir schnappen nach Luft wie der Fisch auf dem Trockenen. Wir klammern uns ans Handy wie Primaten an Bäume. Wir nehmen Tabletten, wir greifen zur Flasche. Wir ziehen uns alles rein, wovon wir uns versprechen, dass es uns heraushilft aus der Klemme. Was Menschen tun, ist hinreichend bekannt. Aber was tut Gott? Würde er schlafen, wäre es aus mit uns. Würde er lachen, wären wir verloren. Würde er die Arme übereinander schlagen und den Kopf schütteln, könnten wir uns gleich den Ast absägen, auf dem wir sitzen. Nochmal, was tut Gott? Gott bringt zurecht. Das ist das Erste. Gott bringt zurecht. Damit leitet der Hebräerbrief seine Segensgrüße ein. Gott macht tüchtig zu allem Guten. An erster Stelle steht deshalb hier eben gerade nicht, wer etwas wünscht, sondern der Gott des Friedens, der alle gute und vollkommene Gabe gibt. Aber wie gibt er? Auch das sagt uns der Hebräerbrief. Er gibt durch das Blut des ewigen Bundes. Versuchen wir zu verstehen, ohne Opfer kommt nichts zurecht, ohne Hingabe wird nicht Frieden, ohne vergossenes Blut geschieht keine Vergebung. Ein Mose wusste das noch, deshalb die Stiftshütte in der Wüste. Ohne vergossenes Blut geschieht keine Vergebung. Ein Abraham wusste das noch, deshalb ging er mit seinem Sohn Isaak den Weg auf den Berg Moria. Ohne vergossenes Blut geschieht keine Vergebung. Ein David wusste das noch, deshalb wurde der Tempel gebaut. Ohne vergossenes Blut geschieht keine Vergebung. Ein Aaron wusste das noch, deshalb das Priesteramt. Ohne vergossenes Blut geschieht keine Vergebung. Haggai, Sacharja, Esra, Nehemia, die Propheten des alten Bundes wussten das. Deshalb haben sie den Tempel zum zweiten Mal wieder aufgebaut. Die ganze Bibel ist im Grund auch ein Lehrbuch fürs Zurechtkommen. Die Reihe endet am Kreuz. Was Mose und Aaron in der Wüste versucht haben, was Israel mit seinem Tempel und die Priester mit ihren Opfern erreichen wollten, hat Gott durch Jesus Christus vollendet. Nach seinem Opfer auf Golgatha ist Blutvergießen unnötig und sinnlos geworden. Er ist durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat die ewige Erlösung erworben. Auch das Worte aus dem Hebräerbrief an zentraler Stelle so niedergeschrieben. Der Sohn Gottes wurde das Lamm Gottes, das Kreuz wurde der Altar und wir sind geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Was getan werden musste, hat er getan. Was zu bezahlen war, hat er bezahlt. Was er sagen wollte, hat er gesagt. Und er hat den Herrn Jesus Christus von den Toten heraufgeführt und aus dem Grab ins Leben gerufen, durch das Blut des ewigen Bundes. Kurz, knapp, für uns bis heute, so uneingeschränkt gültig. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Der Gott des Friedens hat so seinen Frieden gemacht. Gott hat nicht die Jerusalemer Friedhofsverwaltung vorher gefragt, ob die Auferstehung seines Sohnes auch zulässig ist. Gott hat bei den römischen Behörden keine Erlaubnis erbeten, die öffentliche Friedhofsruhe dadurch stören zu dürfen, dass er das Grab Jesu öffnet. Gott hat sich nicht darum gekümmert, was die Leute denken, wenn er den schweren Grabstein versetzt, der die Felsengruft verschloss. Gott hat keine Bestattungsinstitute gebraucht, um sein gekreuzigtes Kind zu exhumieren. Gott hat sich schon gar nicht dafür interessiert, was die Schriftgelehrten denken und was die Theologen sagen, wenn er dem guten Hirten das Leben wiedergibt, das dieser für die Schafe gelassen hat. Gott hat es getan, einfach getan. Gott hat gehandelt. Es ist vollbracht, zurechtgebracht, ganz und vollkommen. Christus ist auferstanden. Christus ist unser Friede. Wie die Leistungen des Teams auch die Kameraden auf der Ersatzbank mit einbeziehen, so sind wir in den Frieden mit einbezogen, den Christus mit seinem Blut besiegelt hat. Alle gehören zu den Siegern. Alle, die zur Mannschaft gehören, selbst wenn sie keine einzige Sekunde selber im Einsatz waren. Meinen Frieden lasse ich euch, sagt Jesus. So macht Gott Frieden. Es ist sein Friede. Der Gott des Friedens bringt in Ordnung, in seine Ordnung. Und er bringt uns in Ordnung, indem er uns in seinen Frieden hineinzieht. Das verspricht der Hebräerbrief hier. Der Gott des Friedens mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Gott bringt zurecht. Und er bringt uns zurecht. Das ist das andere. Die Christen damals brauchten Hilfe, nicht weniger als wir. Und sie wussten das damals auch sehr wohl. Einige waren Zweifel an Gott gekommen. Wie kann er das zulassen? Die grausamen Anschläge, die wahnsinnigen Schmerzen, dieses sinnlose, unaufhörliche Sterben, diese rohe Gewalt, dieses Unrecht, Gott der Gerechte, der Gott des Friedens. Andere haben den Gottesdienst gleich verlassen. Sie haben sich der Gemeinschaft entzogen. Sie wollten für sich sein. Sie meinten, es genüge, seinen privaten Glauben zu haben. Sie hatten, wie der Hebräerbrief das nennt, lässige Hände. Andere distanzieren sich von ihrem Bekenntnis. Ihre Knie waren weich geworden, beschreibt es der Hebräerbrief. Andere Götter haben ihnen Angst gemacht. Diese anderen Götter sahen stattlich aus, machtvoll, verführerisch, attraktiv, furchteinflößend, beeindruckend, überwältigend. So wie Götter eben aussehen, wie sie immer schon waren. Mars. Der große Säbelrassler, bei dem nur die Legionen zählen, die für ihn eine Welt unter ihre Stiefel treten. Zeus, der Lüstling, den die Römer Jupiter nannten, ein Macho-Typ, der Blitze schleudert, Wetter macht und hübsche Mädchen verführt, den sie als Baal auf dem Karmel angerufen haben. Oder Hermes, der Götterbote, der Gott des Geldes und der Diebe. Diesen vertrackten Zusammenhang haben die früheren sehr wohl gesehen, dass dort, wo Geld fließt, sehr bald auch gestohlen wird. Dionysius, Bacchus in der römischen Tradition, der Gott des Rausches, er findet seine Verehrer bei immer Jüngeren und immer Älteren, bei Leuten, die meinen, sie hätten ja sonst nichts. Eros, der niedliche Bogenschütze mit seinen gemeinen Pfeilen, dieser Lausbube der Venus, der sich ungerührt über alles hinwegsetzt, weil angeblich Liebe alles entschuldigt, aber eine solche Liebe vor allem doch verletzte Seelen am laufenden Band produziert und heimliches und unheimliches Leid. Nimmt sich neben diesen imposanten Götzen der Gott des Friedens nicht unscheinbar und klein aus? Geben wir ihm eine Chance, wenn wir an die Truppen von Boko Haram denken, oder die Bilder aus Idlib sehen, die Flüchtlingsunterkünfte auf griechischen Inseln, wenn wir an den 11. September erinnern oder den 8. Mai oder den 27. Januar oder an die vielen großen Kriege und an die noch viel zahlreicheren Kleinkriege, mitten in der eigenen Familie, an zerstrittene Freunde, streitsüchtige Nachbarn, giftige Bemerkungen, wenn Regale leer gehamstert sind. Geben wir diesem Gott eine Chance, wenn wir ins eigene Herz blicken. Gott bringt uns zurecht. Ihn brauchen wir, diesen Gott des Friedens. Wir brauchen diesen einen, der eben das Wetter nicht nur kontrolliert, sondern es macht. Der nicht der Erdanziehung trotzt, sondern sie geschaffen hat. Der nicht mit der Zeit geht, sondern die Zeit in Händen hält. Der aus zwei Händen voll Materie 100 Milliarden Nervenzellen formen kann, jede einzelne mit Zehntausenden Verbindungen zu anderen Nervenzellen und das alles in eine niedliche Hirnschale legt und das Gehirn nennt. Wir brauchen diesen Gott des Friedens, der sich in Jesus Christus offenbart und für uns Frieden schafft. Das legt uns der Hebräerbrief ans Herz. Der Gott des Friedens mache euch tüchtig zu allem Guten, zu tun seinen Willen. Diesen Gott brauchen wir, der uns für die Unwissenden und immer Besserwissenden, für die Nörgler und Stammler, für die Zweifler und Verzweifler, für die Übeltäter und Unterlassungssünder, für die Diebe, für die Mörder, für die schuldig und noch schuldiger gewordenen zu bitten hilft. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir brauchen diesen Gott, um auch jene zu lieben, die wir bei weitem nicht zu den Liebenswertesten zählen möchten. Wir sind gerade in diesen Wochen hineingeführt in eine Zeit, in der wir erfahren, dass Liebe immer noch auch eben Opfer und Hingabe fordert und nicht blutarm und leer in sich selber vergnüglich vor sich hin existiert. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir erleben eine solche hingebungsvolle und opferbereite Liebe ein wenig dort, wo Klinikpersonal und Pflegekräfte von sich Äußerstes abfordern, um Leben zu retten. Wir sehen etwas dort davon, wo wir in geduldige Gesichter übermüdeter Angestellter blicken. Wir lernen persönlich etwas dort von der Liebe und ihren Schmerzen kennen, wo wir auf Besuche unseren Herzen nahe Menschen verzichten und wir spüren unter Schmerzen, dass unsere Liebe sehr wohl auch zuweilen enge Grenzen hat. Umso mehr brauchen wir deshalb den Gott des Friedens unter uns. Wir brauchen mehr als den Klang der Glocken, der an diesen Gott erinnert. Wir brauchen sein Wort, mit dem er uns entlastet, aufrichtet und stärkt. Wir brauchen die Gemeinschaft, der er seine gewisse Gegenwart verspricht. Und wir haben ihn, wo wir ihn hören. Er spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.